Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Alarmierend. Mit diesem Wort kommentieren BildungspolitikerInnen schon seit Jahren die Ergebnisse von Bildungsstudien und Untersuchungen, ob jetzt PISA oder gerade die internationale Grundschulleseuntersuchung IGLU, immer wieder alles alarmierend. Bei der kürzlich veröffentlichten IGLU-Studie hat Deutschland so schlecht abgeschnitten wie nie. Ist es immer nur beim Alarm geblieben? Es gibt doch eigentlich diverse Ideen und Forderungen, was sich ändern könnte. Aber warum hat das alles irgendwie doch nichts geändert? Darüber spreche ich mit Petra Lötzberg. Sie ist Lesepädagogin, hat einige Jahre an einer Brennpunktschule in Berlin gearbeitet und macht noch viel mehr mit Lesen und Bildung. Hallo, guten Morgen, Frau Lötzberg.
Guten Morgen.
Diese alarmierende Zahl, die da gekommen ist, 25% der deutschen Kinder können am Ende der vierten Klasse nicht richtig lesen. Die haben viele sicher auch von unseren Hörerinnen und Hörern gehört. Aber was heißt das eigentlich konkret? Also ein bisschen bildlicher als so eine Zahl. Was heißt eigentlich, ein Viertel kann nicht richtig lesen am Ende der vierten Klasse?
Ja, das heißt, dass die Kinder nachher abgehängt ist. Wenn die in der Grundschule nicht lesen lernen, also lesen lernen heißt in dem Fall ja auch, einen Text zu verstehen, Zusammenhänge herzustellen. Das ist ja nicht nur einfach irgendwelche Wörter entziffern, sondern das ist ja lesen, es heißt ja dann, ja, Informationen entnehmen, verstehen, was der Text sagt, Sinn entnehmen, das Lesen nennt man das. Und wenn die das nach der Grundschule nicht können, dann haben die eigentlich fast schon verloren, weil in der Oberschule geht man davon aus, dass die Kinder lesen können, also vernünftig lesen können. Und wenn sich das in der Bildungsbiografie weiterentwickelt, dann haben die auch ganz schlechte Aussichten, später ein gelingendes Leben, ein eigenes Leben, selbstbestimmt zu sein, an den ganzen Entwicklungen teilzunehmen. Denn wenn ich nicht verstehe, was in den Nachrichten erzählt wird, dann kann ich mir auch keine Meinung bilden.
Das heißt, um es noch ein bisschen besser zu verstehen, das heißt, ja, es sind Kinder, die lesen können, aber eben nicht richtig verstehen, was im Text vorkommt.
Genau, also lesen können heißt eigentlich, den Text zu verstehen. Einen Text zu verstehen. Also von mir aus nehmen wir einen Roman, ja, oder eine Geschichte zu lesen und zu verstehen, was in der Geschichte steht. Nicht nur entziffern.
Sie haben einige Jahre an einer Berliner Brennpunktschule gearbeitet, haben also Erlebnisse und Erfahrungen auch aus der Praxis da. Jetzt ist in dieser IGLU-Studie jemand anders, Singapur, quasi Spitzenreiter geworden. Die machen eine Sache anders, die fördern ganz viel individuell. Haben Sie sowas in Ihrer Praxis auch erlebt, individuelle Förderung?
Also ganz ehrlich, das kommt immer, also ich habe natürlich individuell gefördert, als Lesepädagogin war das ja meine Aufgabe. Es gibt aber auch Lehrer und Lehrerinnen, die das können, aber das sind immer, das ist immer so eine individuelle Geschichte. Mancher macht's, mancher kann's nicht. Und das individuelle Fördern, das hilft natürlich, wenn man das Kind quasi eins zu eins durch Texte, durchs Lesen lernen führen kann.
Aber dafür ist dann in der Regel in der Praxis nicht die Zeit.
Ja, das ist leider in Deutschland das Problem. Also deshalb gibt es ja jetzt auch die konkreten Forderungen, dass man 20 Minuten fest einplant in den Stundenplan, egal in welchem Fach. Ne?
Glauben Sie, das würde direkt schon ausreichen?
Ja, weil Lesen lernen hat auch was mit Üben zu tun, mit der Häufigkeit des Lesens. Wie oft übe ich, einen Text zu lesen? Das ist ja auch nicht anders wie Sport, Muskeltraining. Man muss das Lesen üben. Ja? Also, das ist eben anstrengend, das ist genauso wie Hanteltraining.
Ja. Ich habe kürzlich eine Antwort gehört von einem Bildungsforscher zu diesem Thema, der mich auch ein bisschen überrascht hat, weil das auch bei ihm so klang, als als würde man da an den Schulen auch den Lehrerinnen und Lehrern eigentlich im Prinzip nochmal die Grundregeln irgendwie ihres Jobs erklären. Das klingt ja ein bisschen erschreckend.
Das ist wahr, ja. Also teilweise, das kann ich jetzt allerdings nur sozusagen aus zweiter Hand sagen, dass eine Bekannte, die gerade ein Lehramtsstudium macht, eine junge Frau, die ist jetzt im vierten Semester und hat bis dato noch nichts vom Thema Leseförderung gehört. Das ist eben schon ein bisschen schockierend.
Okay. Ein Teil der Antwort liegt, sagen Sie, also wirklich vielleicht an den Schulen und an dem, was man da anders machen kann. Aber kann es gut sein, dass das vielleicht eine Antwort ist, die ein bisschen größer dann dort ist, weil wir ja immerhin seit Jahrzehnten irgendwie es nicht schaffen, was zu ändern. Welche Verantwortung zum Beispiel tragen auch Eltern bei dem Problem, wenn wir auch noch eine andere Zahl haben? Fast 40% der Eltern lesen ihren Kindern nichts mehr vor.
Ja, das ist auch ein erschreckender Befund eigentlich, weil Vorlesen ist quasi so eine Supermann, Geschichte. Ja, ich meine, man kann mit einfachem Vorlesen so viel erreichen mit Kindern, für den eigenen Kindern. Dass die Eltern darauf verzichten, auf dieses super Instrument, das ist fast nicht nachvollziehbar. Das ist schade.
Haben Sie denn eine Idee, wie man daran was ändern kann?
Naja, Ideen habe ich da viele, ja. Aber manchmal, es ist ja schwieriger, an Eltern heranzukommen heutzutage. Ich würde zum Beispiel wahnsinnig gerne mal ein Vorlesetraining machen für Eltern, weil manche Eltern sagen auch, ach, ich kann selber nicht so gut lesen und es ist vielleicht mir auch für mich auch mühevoll und ich habe auch gar nicht so den Zugang zu Büchern und Geschichten, aber man kann das ja auch irgendwie antriggern und sowas würde ich mal wahnsinnig gerne machen. Aber es ist tatsächlich so, man sollte die Eltern wirklich dazu motivieren, den Kindern vorzulesen. Das ist das Sprachlernen, das Sprachgefühl, Weltwissen. Man redet ja auch über die Geschichten. Warum ist der Held jetzt irgendwie böse? Oder warum macht er dieses? Warum ist jenes? Da vermittelt sich ja auch unglaublich viel Weltwissen für die Kinder. Das ist ja auch total toll. Und die Beziehung zu den Eltern wächst. Das ist auch schön.
Also ein bisschen ein Plädoyer für ein besseres Image des Lesens, so klingt es bei Ihnen.
Auch. Ja. Das ist auch sowas, wo ich mir manchmal denke, das Lesen ist so unsexy. Ja, mein Gott. Das ist anstrengend und es ist, meine Güte, bis ich da mal einen Preis gewinne oder ich weiß nicht was. Ja. Aber wir arbeiten in der Leseförderung ja auch oft mit solchen Triggern und sagen, okay, wir machen jetzt einen Quiz. Ja. Also bei meiner aktiven Phase, das Lustigste oder das Schönste eigentlich, war mal, ich hatte so eine Gruppe, die Kinder, das ist nachmittags, Leseclub, die kommen dann freiwillig. Und es war so eine Gruppe, die entwickeln dann ja ihre eigene Dynamik und die sind voll auf Schatzsuchen. Die wollten immer nur Schatzsuchen machen. Die erste mache ich. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn die immer nur Schatzsuche machen wollen, dann machen wir eben nur Schatzsuchen. Dann mussten die aber selber die Schatzsuche machen. Und das ist schwierig. Selber schreiben, selber lesen, sich das überlegen, was kommt zuerst und wo stecke ich den Hinweis und das ist irgendwie eine komplexe Geschichte und die sind da voll drauf abgefahren.
Das war schwierig, aber dann war es spannend. Lesen muss wieder sexy werden, sagte Petra Lözberg. Ich danke Ihnen fürs Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Petra Lözberg, Lesepädagogin, hat einige Jahre an einer Berliner Schule gearbeitet. Dankeschön.
Gerne. Tschüss.
Tschüss.